Muted mit Elton
und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo zusammen. Wir haben euch heute eine bisschen andere Folge mitgebracht. Es geht auf jeden Fall auch um Frauen in der IT, aber es geht vor allem um den Weltraum, würde ich sagen. Und zwar wollen wir euch ein bisschen mehr über die Voyager-Sonde 1 erzählen.
Ich hätte erst noch eine Einstiegsfrage.
Ich habe auch eine Einstiegsfrage.
Ach so, okay, dann mach du.
Aber du kannst deine auch noch stellen. Ich wollte dich fragen, ob du gerne ins All fliegen würdest.
Nee.
Ja?
Nee.
Okay.
Also,
weil ich...
Ich glaube, es sieht dann... Es wäre sehr aufregend, aber ich finde es total unnötig. Warum muss ich im All sein? Muss ich nicht.
Ja, so kann man es schon auch sehen.
Aber ich höre raus, du würdest das gerne machen.
Ich würde es super gerne machen. Irgendwie, ich glaube, also ich würde das nicht so gerne machen, dass ich mich jetzt dem Ziel verschrieben hätte, Astronautin zu werden und da irgendwie jetzt mein Leben drauf ausgerichtet hätte. Aber ich würde es schon sehr gerne machen.
Hm.
Wenn es sich ergibt. Das ergibt sich halt nicht.
Vielleicht mal so ein Wochenendausflug. Okay, meine Einstiegsfrage wäre, was fasziniert dich am allermeisten? Welcher Aspekt vom Weltall?
Alles. Ich finde das total spannend, weil das irgendwie, also es ist sehr weit weg von uns und auch so dieses, okay, was ist denn eigentlich, worauf basiert unser Leben? Was brauchen wir zum Leben? Was haben quasi andere Planeten für eine Umgebung? Ich finde alles super spannend. Die Strahlung, schwarze Materie, schwarze Löcher, alles.
Ja.
Und dich?
Ich glaube, für mich ist es diese Vorstellung von der Unendlichkeit. Das geht nicht in meinen Kopf rein, dass das da auch sich immer weiter und weiter ausdehnt, weil da drumherum ja nichts ist. Kann ich mir das nicht vorstellen. Es gibt vieles, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich hatte mal so einen Nightly Deep Talk mit meinem ehemaligen Mitbewohner, der hat Physik studiert und dann haben wir über schwarze Löcher und den Spaghetti-Effekt gesprochen und das alleine fand ich auch schon so crazy. Ja, aber ich glaube, wir müssen zurück zu unserem Thema, sonst wird das hier wieder so eine 2-Stunden-Folge.
Das stimmt. Okay, also wir wollen mit euch über die Sonde Voyager 1 sprechen, beziehungsweise die Mission davon. Und zwar ist die im Jahr 1977 gestartet, am 5. September, um genau zu sein. Also es ist jetzt 46 Jahre her oder 46,5, dreiviertel.
Einhalb ist gut. Wobei, ich vertraue da eher dir als mir, aber doch, 46,5.
Die Sonde ist der erste menschliche Bote im All quasi. Es gab zwei davon, es gibt quasi 1 und 2 und wir reden heute über 1. Sie ist im selben Jahr gestartet, wie der Apple II auf den Markt kam. Also schon eine ganze Weile her. Und das heißt auch, dass die Hardware und Software, die da drauf läuft, schon ein bisschen älter ist. Und warum wir heute darüber sprechen, ist, weil die arme Sonde nämlich nur noch Müll produziert und nur noch müllige Daten zurückschickt. Und jetzt Entwicklerinnen, die schon lange im Ruhestand waren und sich mit dieser Software auskennen, jetzt versuchen, das System zu debuggen und zu fixen. Und die Sonne ist aber sehr weit weg und sehr alt. Von daher gestaltet sich das relativ schwierig. Und diese sehr süße Geschichte erzählen wir euch heute.
Oh ja, Torin hat die gefunden. Ich finde die super, super gut. Wir verlinken euch auch die Quellen, die wir hierfür benutzt haben.
Die Sonne schickt leider nur noch einen zusammenhanglosen Satz an Einsen und Nullen zurück. Und es sieht irgendwie aus, als hätte sie sich aufgehängt. Also mal gucken. Wir zählen euch später noch mehr dazu, was sie denn eigentlich hat. In einem Artikel, den wir gefunden haben, steht, dass sie Schluck auf hat.
Ja, weil sie sich immer und immer wieder wiederholt. Und das finde ich irgendwie so süß, als ob sie eine Nachricht senden will.
Ja. Das Programm stand schon mehrmals auf der Kippe, weil es sehr teuer ist, diese Sonde noch zu betreiben. Also es kostet mehrere Millionen US-Dollar jedes Jahr. Und ganz viele Leute haben dann immer dagegen protestiert, dass es tatsächlich eingestellt wird. Deswegen gibt es sie heute noch und deswegen wird sie auch noch gedebuggt und gefixt.
Ja, ich habe mir dann überlegt, was ist denn sonst so passiert in diesem Jahr 1977, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, wie alt diese Hardware ist. Ne, also eine Sache hattest du ja schon gesagt mit dem Apple II. Und da ist aber noch so einiges anderes passiert. Zum Beispiel sind in diesem Jahr Elvis Presley und Charlie Chaplin gestorben.
In meinem Kopf haben die in komplett unterschiedlichen Zeiten gelebt.
Ja, ich glaube, das, ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Dann am 10. April gab es so einen riesigen Briefmarkenraub im Wert von 10 Millionen D-Mark, was ich auch irgendwie krass fand. Also dass die Beute, die sie da getragen haben, hat mehrere Zentner gewogen.
Wow.
Ich meine, wer würde heute, ja, wer besitzt heute überhaupt noch Briefmarken, ist schon so eine Frage. Ja. Und damals wurden die sogar noch geklaut.
Ja, mein Papa übrigens hat, glaube ich, hatte früher eine Briefmarkensammlung. Hat die immer noch irgendwo.
Ja, wir brauchen ja alle unsere Hobbys, ne? Und dann, was ich dann nochmal krass fand, war, ein dritten Fakt, den ich gefunden habe, war, dass in dem Jahr in Frankreich die letzte Person gestorben ist durch eine Guillotine. Also verurteilt und dann halt hingerichtet durch eine Guillotine.
Wild.
Ja.
77. Warum so spät?
Ich finde es auch crazy. Naja, und das hat mir so ein bisschen gezeigt, okay, in was für einer Zeit bewegen wir uns denn da? Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie der Code zu der Zeit dann ausgesehen hat. Vielleicht noch einen spannenden Fact zu der Voyager 1. Das ist die Sonde, an deren Rumpf so eine goldene Scheibe befestigt wurde, mit so einer Anleitung, wie sie dann zu decoden ist. Also da sind Bilder und auch Klänge drauf. Und außen drauf ist dann einmal das Element Wasserstoff abgebildet, dann auch die Position von unserer Sonne und dann eine Anleitung, wie das eben, wie der Rest des Inhalts entschlüsselt werden kann, wo dann, wenn das irgendwer mal finden sollte und entziffern kann, mehrere Bilder und aber auch Klänge aus der Natur und Grüße in 55 Sprachen drauf sind. Beispielsweise herzliche Grüße an alle. Da bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass es herzliche Grüße an alle sind. Also ich finde irgendwie Warum? Den... Ich weiß nicht, wer würde sowas sagen? Ich würde halt eher Moin sagen, aber gut.
Okay, aber es ist schon schwierig, Grüße aufzunehmen, die du dann ins All schickst, die vielleicht jemand irgendwann mal findet. Da würde ich auch nicht Moin machen.
Ja, wahrscheinlich nicht, das stimmt. Ich habe mich eh gefragt, wer hat diese Sachen ausgewählt? Das erinnert mich so ein bisschen an die Serie Foundation. Kennst du die?
Nee.
Das ist Apple Plus. Und da geht es halt auch darum, irgendwie ein Subset an Wissen zusammenzusammeln, was dann dafür da ist, die Menschheit überdauern zu lassen, wenn irgendeine Katastrophe passiert. So, wer hat sich ausgesucht, welche Bilder an diese Sonde kommen? Also zum Beispiel steht hier, ne, da ist ein Bild von einem Delfin mit dabei. Und wer hat die Klänge ausgesucht? Also es war schon, mich würde mal interessieren, wie divers die Gruppe war, die diese Inhalte ausgesucht hat.
Das habe ich mich auch gefragt, als ich es gelesen habe.
Ja, naja. Das ist auf jeden Fall auch an dieser Sonde mit dabei gewesen. Und da war ich dann so, ach, die Sonde ist das, um die es hier geht. Weil das hatte ich auf jeden Fall gehört. Ja, aber diese goldene Scheibe ist ja nicht der Grund, warum das Ding hier losgeschickt wurde. Das war nur so ein Side-Effekt, wo sich die Menschheit wahrscheinlich gedacht hat, hey, vielleicht findet das hier irgendwer. Warum ist sie denn überhaupt losgeschickt worden?
Der Forschungsschwerpunkt der Sonde war sehr breit gestreut. Auch weil man damals noch kaum was wusste über unsere Nachbarplaneten, über das Weltall generell. Und deswegen war das sehr grob gehalten. Aber generell sollte sie die Atmosphäre von Jupiter und Saturn beobachten und davon Messungen zurückschicken. Dann sollte sie eine genauere Bestimmung der Masse, Größe und Form von anderen Planeten durchführen und zum Beispiel die Stärke und Ausrichtung von Magnetfeldern messen. Und diese Zusammensetzung, die Richtung und die Energiespektren von Sonnenwind und kosmischer Strahlung zurückschicken. Also sie hat ganz viele kleine Messgeräte an Bord, mit der sie dann Sachen misst und die zurückschickt.
Spannend. Und vor allem, also es gibt so ein bisschen Aufzeichnungen darüber, wo sie dann lang geflogen ist. Und ich finde halt auch sehr spannend, dass sie ja auch dafür gedacht war, den interstellaren Raum zu erkunden. Und die Voyager 1 ist dann losgeflogen und kam dann zum Beispiel bei Jupiter und Saturn vorbei. Also 1977 ging es los. 2 Jahre später kam sie dann am Jupiter vorbei. Dann wiederum insgesamt 3 Jahre nach dem Start kam sie am Saturn vorbei. Und danach, 10 Jahre später, ging dann erst die interstellare Mission los. Und dann, was ich halt crazy finde, ist, dass sie erst 2012 dann tatsächlich in den interstellaren Raum eingetreten ist. Das ist 35 Jahre, also länger als wir beide leben, die diese Sonde unterwegs war. Und die ist aber auch echt schnell unterwegs gewesen. Also pro Jahr legt die nämlich circa 540 Millionen Kilometer. Warte kurz. Doch ja, jährlich nimmt nämlich die Distanz um 540 Millionen Kilometer zu.
What? Wow.
Ja.
Das ist so und, schnell. Das.
Ja, genau. Und trotzdem dauert es so lange. Also das Weltall ist einfach unvorstellbar groß für mich.
Mhm.
Ja.
Wow.
Und jetzt muss man sich natürlich auch überlegen, okay, 35 Jahre ist vielleicht so auf die menschliche Geschichte gar nicht so viel, aber auf die Geschichte von Software und Hardware ist es schon ziemlich, ziemlich lange Zeit.
Und für die Voyager-Computer wurde auch noch ältere Hardware verwendet, weil die Hardware musste ja zuverlässig und getestet sein. Das heißt, man hat Hardware aus den späten 60ern, also 1960ern genommen und nicht Hardware aus den 1970ern sogar. Das heißt, sie ist hardwaretechnisch und softwaretechnisch noch ein bisschen veralteter als zu dem Datum, wo sie losgeflogen ist.
Oh ja.
Und zu dem interstellaren Raum noch. Das bedeutet übrigens, die Voyager 1 ist das Objekt, also quasi das menschliche Objekt, das am weitesten von der Erde entfernt ist. Das ist quasi, wir haben ein Ding ins All geschickt und das ist jetzt das weiteste, entfernteste Objekt. Ich finde es schon, ich finde es sehr cool irgendwie, ich weiß nicht genau.
Doch, total. Also völlig abgefahren. Und witzig auch, dass man jetzt halt Jahrzehnte später nochmal was darüber hört. Ne? Weil, wie Doreen schon erzählt hat, es gibt einfach gerade einen Bug. Denn die Messdaten, das ist ja für uns das Wichtige daran, es geht ja nicht nur um den Brief, den wir da ins Weltall geschickt haben, dass der, den hoffentlich irgendwann jemand findet, so wie bei so einer Flaschenpost, sondern wir wollen natürlich die Daten ja auch bekommen. Und das funktioniert gerade nicht mehr. Das Problem bei diesem Bugfix ist, dass eben dadurch, dass das so ein altes System ist und auch so eine alte Programmiersprache, da gehen wir später nochmal drauf ein, das alte Team wieder reaktiviert wurde, um das eben zu fixen. Und das ist echt witzig, die nennen sich Tiger Team und der älteste von denen ist fast 90 Jahre alt und wird jetzt halt nochmal so zurückbeordert, um eben diese Mission, die er damals mit implementiert hat, zu retten. Und das liegt halt zum Beispiel daran, dass sie eben in Assembler geschrieben wurde und das ist Code, der eben nur so ganz knapp über eigentlichem Maschinencode steht und deshalb können das gar nicht so viele. Und nochmal so ein paar technische Daten, fand ich auch nochmal ganz spannend, war, dass bei der Sonde so nach und nach einzelne Teile der Technik abgeknipst wurden, um die Teile länger überleben zu lassen, die jetzt gerade schon unterwegs sind. Und die überlebt jetzt auch schon viel, viel länger, als eigentlich gedacht war. Und das Team steht jetzt halt vor der Herausforderung, dieses sehr weit entfernte System wieder zu fixen. Was ich halt krass fand, war, es halt berichtet wurde, dass sie eben keinen Simulator für das System haben, sondern wie sie das jetzt fixen ist, sie senden ein Signal 22,5 Stunden durch das Weltall, dass das überhaupt funktioniert, zu dieser Sonde. Ja. Also so, what the fuck, das Ding ist so weit entfernt und warten dann 2 Tage auf die Antwort.
Es ist auch so Bugfixing in Production, aber sehr weit weg.
Ja.
Und du siehst erst nach 2 Tagen, was du gemacht hast, ob du es kaputt gemacht hast oder nicht. Und du kannst ja für jeden kleinen Befehl, den du da hinschickst, wartest du 2 Tage.
Ja.
Das ist total wild.
Und was machen die dann in der Zwischenzeit, frage ich mich auch. Also.
Ich meine, die sind ja alle Rentnerinnen. Die haben bestimmt auch so Rentnerinnen-Dasein. Ich glaube, man braucht dann auch einfach mehr Geduld. Hat man, glaube ich, auch als ältere Person dann mehr.
Vielleicht, ja. Oh Mann, das ist echt crazy. Mhm. Naja, und sie haben jetzt auf jeden Fall, also November ist ja dieser Bug aufgefallen und seitdem entwickeln sie dann daran. Und jetzt im März haben sie tatsächlich was herausgefunden, weil sie sich nämlich einmal den gesamten Speicher haben ausgeben lassen von der Voyager 1. Und was sie da rausgefunden haben, ist, dass ein Teil des Speichers beschädigt ist. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich habe noch mal ein bisschen weiter recherchiert, noch mehr Details zu dem Fehler gefunden. Und zwar ist das wohl innerhalb des Flight Data Systems. Und das ist ein Bereich, der eben dafür zuständig ist, die Daten, die eben gesammelt wurden, für den Versand zu komprimieren und dann zu verpacken. Genau. Und das, wie sie dann anscheinend jetzt vorgegangen sind, um den Fehler zu finden, ist, die haben ja einmal das System und den Speicher, bevor der Fehler aufgetreten ist. Und jetzt haben sie von der Sonde das System und den Speicher, nachdem der Fehler aufgetreten ist, und haben dann anscheinend beide Versionen miteinander verglichen, um dann eben Diskrepanzen im Code zu finden. Also wie so eine Sisyphus-Arbeit einfach. Mhm. Also echt crazy. Ja, das ist aktuell der Zustand. Zumindest der letzte, von dem wir wissen.
Sie sind aber optimistisch, dass sie das fixen können, haben sie in einem Interview gesagt.
Ja.
Also
Team Tiger.
Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das Programm ist in Assembler geschrieben. Wie Ellen schon gesagt hat, ist es eine sehr computernahe Sprache. Und in Assembler programmiert man dann auch für bestimmte Computertypen. Also oder mit moderneren Programmiersprachen ist es ja so, dass man die auf allen möglichen Computern laufen lassen kann. Also natürlich muss man da aufpassen. Aber Assembler ist quasi dann für einen bestimmten Computertyp bestimmt. Und was ich nicht wusste, was ich heute erst gelernt habe jetzt, ist, dass Catherine Hulder, Valerie Booth, die erste Assembler-Sprache entwickelt hat. Also quasi eine Frau. Das wusste ich nicht. Und das ist richtig, richtig cool. Und sie hat Assembler entworfen am Birkbeck College der University of London. Und sie hat mit, ich nehme mal an, ihrem Mann daran gearbeitet, Andrew Booth. Und er hat die Computer gebaut und sie hat sie programmiert. Und dann haben sie Bücher darüber geschrieben. Und das fand ich richtig cool. Und Assembler bezeichnet man als erste maschinenorientierte Programmiersprache, nachdem es Einsen und Nullen gab quasi. Also es ist das erste Mal, dass man ein bisschen mehr verwenden konnte, als so eine Lochkarte und Binärcode. Und man konnte dann schon so Symbole in Textform verwenden, wie Move zum Beispiel, was das Ganze dann schon mal ein bisschen besser macht in der Programmierung. Und warum wurde das für Voyager 1 verwendet? Erstens ist also 77.
Valide Frage erstmal.
Es gab nicht super viele Programmiersprachen damals und man brauchte natürlich auch eine zuverlässige Programmiersprache und gute Kontrolle über die Hardware. Und dafür ist Assembler wirklich sehr gut geeignet und funktioniert ja, wie gesagt, immer noch sehr viel länger, als sie das jemals gedacht hätten.
Ich habe mir dann jetzt nochmal angeguckt, wie Assembler denn jetzt eigentlich aussieht. Hattest du Assembler in der Uni?
Ja, ich fand es richtig cool tatsächlich auch. Irgendwie fand ich es sehr faszinierend, darin zu programmieren. Also in der Uni heißt, wir haben das in einem Kurs mal für 2 Wochen durchgenommen oder so. Und dann, also nicht mal ein Programm, sondern nur auf Papier irgendwas gemacht. Okay. Aber ich fand es sehr cool.
Okay, ich würde das ja ganz gerne einmal kurz zeigen, weil ich finde es ganz spannend. Und zwar habe ich mal geguckt, Hello World in Assembler, und habe eine Website dafür gefunden und finde erstmal krass, wie lang diese Seite ist. Also ne, wenn du Hello World JavaScript googelst, gut, hier ist jetzt natürlich auch viel Setup und sowas dabei, aber ne, alleine schon die Anleitung hierfür mit sehr viel Querverweisen und Links, da denke ich mir schon so, oh wow, das ist wahrscheinlich eine Programmiersprache mit einer höheren Einstiegshürde. Und wenn man sich jetzt mal das Hello World Programm anguckt, dann ist es dieses hier. Und da denke ich, da ist zu jeder Zeile ein Kommentar, weil du es halt einfach nicht einfach so lesen kannst. Also ne, hier ist irgendwie Message DB Hello World, das kann man vielleicht noch irgendwie verstehen, Komma 10. Bedeutet dann aber nächste Zeile anscheinend. Also ne, wenn ich jetzt nur den Code hätte, ohne die Erklärung, dann wüsste ich nicht, was danach passiert. Also ne, irgendwie Move, ja, irgendwelche Adressen, irgendwelche Zahlen, die halt für irgendwas stehen. Also ne, Standard Out steht hier nicht einfach so, sondern steht hier dann mit einer 1. Dann in der nächsten Zeile kommt Ausgabe als 4. Also es ist so... Not so easy. Aber gut, wahrscheinlich alles immer noch besser als nur Nullen und Einsen, ne? Also crazy. Ich glaube, ich werde das mal als kleine Hausaufgabe für mich mitnehmen. Tatsächlich mal was in Assembler zu programmieren. Und vielleicht wollt ihr das ja auch. Sagt mal Bescheid, ob ihr das gemacht habt.
Ja, und sagt Bescheid, wie lange es gedauert hat. Das würde mich auch interessieren. Wir hoffen, euch hat der kleine Exkurs in den Weltraum gefallen. Wir fanden, das war irgendwie eine ganz süße Geschichte.
Ja.
Und eine ganz süße Art und Weise, irgendwie auch Bugs zu fixen. Und ich habe auch gelernt, dass Assembler von einer Frau programmiert wurde.
Ja, also mega spannend. Danke auch für die Idee. Ich fand auch, das war ein ganz süßer Ausflug an so einem Wochenende mal.
Dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag, Nacht, Abend oder Morgen. Und falls ihr andere spannende Themen kennt, über die wir eine Folge machen sollen, dann schickt uns die gerne.
Ja, ihr findet uns auf Instagram und LinkedIn und seit neuestem sogar auch auf TikTok. Ich fühle mich da noch nicht so richtig wohl mit, aber hey, wir sind jetzt da. Lasst uns doch mal ein bisschen Liebe da.
Tschüss.
Tschüss. So, ich melde mich jetzt nochmal alleine zurück. Es gibt nämlich ein Update zu der Voyager 1. Doreen ist schon im Urlaub, aber das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar sendet die nämlich wieder Signale. Heise hat dazu einen Artikel veröffentlicht, den wir euch auch verlinken in der Episodenbeschreibung. Und ich wollte euch aber trotzdem einmal von dem Fix erzählen. Also erstmal eine interessante Sache, die ich noch rausgefunden habe, war, dass diese sich wiederholende Sequenz von Nullen und Einsen nämlich ein Signal von Hey, ich bin noch aktiv war. Und der Fix sah dann jetzt so aus. Also ich lese euch einfach mal hier den Teil aus dem Artikel vor. Und zwar, wie die US-Weltraumagentur NASA jetzt in Erinnerung ruft, hat Voyager 1 nur noch Datenmüll gesendet, weil ein Teil des Speichers an Bord kaputt ist. Ein einzelner Chip ist beschädigt und als Gegenmaßnahme wurde entschieden, den dort abgelegten Code an anderer Stelle im sogenannten Flight Data Subsystem abzulegen. Weil aber kein einzelner Bereich dafür groß genug ist, habe man ihn aufteilen und jegliche Referenzierung darauf entsprechend anpassen müssen. Gleichzeitig habe man dafür sorgen müssen, dass der Bereich trotz der physischen Teilung weiterhin wie ein Ganzes funktioniert. Die ersten Anweisungen dafür habe man am 18. April verschickt. Und dann hieß es abwarten. Und 45 Stunden später war klar, dass das Vorgehen dann funktioniert hat. Und das hat dann natürlich ein bisschen Jubel ausgelöst. Also der am weitesten entfernte Bug ist hiermit gefixt. Muss ich jetzt schon anfangen? Nee.
Ah, nee. Sorry, ich wollte das noch.
Unmuted. Mit Elton
und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.
Wir, das sind Elton und Dodo, erzählen euch in unserem Podcast von unseren Erfahrungen, Frauen in der IT zu sein und unterhalten uns auch mit anderen Frauen aus der IT. Es geht um Herausforderungen, Tipps und Tricks und auch die ein oder andere Anekdote. Thematisch sind wir ziemlich breit aufgestellt. Es geht auch um Produktentwicklung, Agile Coaching, aber auch in der IT geht es in die Tiefe der Programmiersprachen, Data Science oder auch verwandten Themen wie dem Green Coding.
Wir wollen Frauen ein Sprachrohr verleihen, weil Frauen gehören in STEM. Felder. Und mit unserer Präsenz wollen wir dies untermauern und auch andere Frauen motivieren, sich mit dem Thema IT zu beschäftigen, in das Thema einzusteigen und vielleicht auch ihre Leidenschaft dafür zu finden.
Hört rein in unsere verschiedenen Folgen, gebt uns Feedback und gerne auch Anregungen. Ihr findet uns auf Instagram und Twitter, unmute_it und natürlich auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt.